Jesus wusste um die Bedeutung der Seele. Wir lesen es im Neuen Testament. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Kleine Wiederholung von letztem Sonntag für die, die da waren. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Jesus wusste um die Wichtigkeit der Seele und deswegen die Predigtreihe Psalmen, Lieder für die Seele. Die Seele ist der Ort unserer Willenskraft, unserer Emotionen, unserer Erwartungen, unserer Wünsche, Werte und Antriebe. Das, was wir heute als Identität bezeichnen, das, was wir als unser Wesen bezeichnen, das ist die Seele. Und die Seele ist nach biblischem Verständnis, auch wenn sich die Meinungen unterscheiden, aber nach meinem Verständnis, sagen wir es so, unsterblich. Das ist der Unterschied zu dieser Pflanze hier. Aber wenn unsere Seele unsterblich ist, wäre es doch schade, wenn unsere Seele so aussieht wie diese Pflanze. Es wird immer wieder Phasen geben. Wir sind Menschen und leben in einer gefallenen Welt. Da wird das so sein. Aber umso schöner wäre es doch, unsere Seele könnte immer aufblühen und kraftvoll sein und saftig sein. Es gibt in unserem westlichen Denken leider so ein bisschen dieses Verständnis davon, dass die Seele irgendwie nicht so viel mit uns zu tun hat. Das ist total verrückt, weil, ich sage euch vielleicht andersrum, das biblische Verständnis, ich habe es mal eine Selfie-Seelsorge genannt. Wir machen heutzutage alle Selfies mit unseren Handys. Die Bibel geht von einer Selfie-Seelsorge aus, indem wir in einem Dialog mit unserer eigenen Seele sind. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen crazy und keine Sorge, ich stehe nicht morgens auf und sage, hey Seele, guten Morgen, du auch hier, ich auch. Nein, vielleicht sollten dann andere Menschen kommen und mich abholen, wenn ich das mache. Aber so meine ich das nicht. Aber ich will euch nur zwei Verse, nicht aus dem Psalm von heute, aus anderen Psalmen vorlesen, wo das gang und gäbe ist. Und ihr kennt sie. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David redet sozusagen zu seiner eigenen Seele und sagt ihr, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat und lobe seinen Namen. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach nur mal so sehen, dass wir nicht jeden Morgen eben aufstehen müssen und unsere Seele als erstes begrüßen, sondern dass wir einfach uns dessen bewusst sind und wahrnehmen, dass unsere Seele, unser Wesen, dass das zunächst etwas ist, was sich in uns abspielt und nicht was äußerlich ist. Und dass wir das wahrnehmen und uns immer wieder vor Augen führen, es ist gut und es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern. Dass wir uns darum kümmern, was unserer Seele gut tut. Denn es gibt auch die andere Seite. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also auch die negativen Dinge, die schlechten Erfahrungen und Erlebnisse bringen Psalmbeter, und das sind jetzt nur ganz wenige Ausschnitte, es gäbe noch viele in den Psalmen, immer wieder dorthin, dass sie sich um ihre Seele kümmern, so eine Selfie-Seelsorge betreiben und schauen, was tut meiner Seele gut und was schadet meiner Seele, und ihre Seele gut zureden. Letzte Woche haben wir uns die Wasserquelle unserer Seele angeguckt. Also eine Quelle, die diese Blume dringend bräuchte, wäre Wasser. Ich habe ihr ein Schlückchen gegeben am Wochenende, um sie nicht ganz verdursten zu lassen, damit sie zumindest noch einigermaßen aufrecht steht. Aber wir haben letzte Woche uns Psalm 1 angeschaut, das Wort Gottes als Wasserquelle, als Hauptquelle für unser Leben. Und heute ist Psalm 143 dran. Vielleicht fragt ihr euch, 143, hat der Typ Lotto gespielt oder warum 143? Also gut, da geht es ja, glaube ich, bis wie viel geht Lotto? 50, 49? Ach, gibt auch Zusatzzahlen, 143. Warum Psalm 143? Weil ich in diesem kurzen Psalm das entdeckt habe, worüber ich heute predigen will. Und ich nenne es Seelenfeinde und eine Siegesstrategie. In diesem Psalm ist von Feinden die Rede und gleichzeitig bekommen wir aber auch eine Strategie an die Hand, wie wir diese Feinde, ich sage nicht vernichten können, ich sage nicht für immer und ewig in die Flucht schlagen können, nein. Aber ich sage, wie wir diesen Feinden gegenübertreten können. Und Bevor wir darauf einsteigen, will ich euch nur die ersten zwei Verse erst einmal vorlesen von Psalm 143. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Wer von uns betet so ein Gebet morgens als erstes? Ich gratuliere ihm. Ich tue es nicht. Warum? Weil wir Menschen zutiefst arrogant sind und gegen unseren Schöpfer rebellieren. Was hier in dem Psalm jetzt erstmal ganz am Anfang steht und was David ganz am Anfang dieses Psalms klar macht, ist: Du bist Gott, ich bin Mensch. Und ich glaube, das würde uns manchmal gut tun. Ich nehme mich da mit rein. Das ist auch nicht mein erstes Gebet am Morgen. Es klingt jetzt auch nicht wirklich sexy. Also Gericht mit einem Knecht, kein Lebendiger ist gerecht. Boah. Aber David justiert sozusagen erstmal ein. Also er nimmt eine Einordnung und eine Einordnung vor. Man muss nur ein N vertauschen, dann hat man die beiden Wörter. Er nimmt eine Einordnung vor, nämlich Gott und Mensch, und er nordet sich selber ein, dass er sagt, von den beiden bin ich nicht Gott, sondern der Mensch. Und das stellt David am Anfang erstmal klar. Und dann spricht David in diesem Psalm von Feinden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er ganz physische Feinde meinte. Bei manchen Psalmen wissen wir es, wann er die Psalmen geschrieben hat. Psalm 51 zum Beispiel schrieb David, nachdem Nathan zu ihm kam, nachdem er Ehebruch mit Batseba begangen hat. Das lesen wir dann in anderen Büchern, Samuel-Bücher vor allem, lesen wir viel über David. Und dann kriegen wir Querverweise. Bei diesem Psalm wissen wir nicht genau, wann er ihn geschrieben hat. Aber David war ständig von irgendwelchen Feinden verfolgt. Zur Not Saul, das ist dann immer so der Joker im Alten Testament. Wer hat David verfolgt, Saul, hast du immer gewonnen. Bis dahin, dass Saul tot war, also dann nicht mehr. Und David hat Feinde, die ihm wirklich nach dem Leben trachten und die ihm wirklich das Leben zur Hölle machen, auf gut Deutsch. Aber ich glaube, es ist legitim und richtig, uns nicht nur Feinde anzuschauen, die uns körperlich begegnen, sondern auch unsere Seele, weil in diesem Psalm, dummerweise in den Übersetzungen es aber nicht mehr vorkommt, ist ständig von der Seele die Rede, die ganze Zeit. Und diese Seelenfeinde, von denen ich sprechen will oder die ich da finde, sind die Dinge, die unserer Seele feindlich gegenüberstehen. Nochmal, die Seele ist der Ort unserer Willenskraft, unserer Emotionen, Erwartungen, Wünsche, Werte und Antriebe. Alles, was dem feindlich entgegensteht, sind Seelenfeinde. Und um das nur mal so pauschal zu benennen, es gibt ja diesen Kinofilm Staatsfeind Nummer 1, habe ich gedacht, ich nenne es einfach mal Seelenfeinde Nummer 1, sind Sorgen, Ängste und Zweifel. Das sind Seelenfeinde Nummer 1. Nicht immer einfach zu trennen und nicht immer einfach zu benennen, aber wir sind schnell dabei, diese Begriffe in den Mund zu nehmen und uns zu beschreiben, was uns ausmacht. Sorgen, Ängste und Zweifel. Sorgen, die unsere Antriebe lahmlegen. Zweifel, die unsere Werte hinterfragen. Ängste, wo unsere Willenskraft nicht dagegen ankommt, wenn Angst und Schwere in unser Leben kommt. Es sind alles diese finsteren Gedanken. Es sind alles Dinge, die unser Denken benebeln, die uns die Luft zum Atmen nehmen, die uns mutlos machen. Was tun diese Dinge? Ängste, Sorgen, Zweifel. Eigentlich tun sie nichts. Die wollen nur spielen. Das ist wie bei Hunden. Also liebe Hundebesitzer, ich habe keinen Hund. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage. Aber es gibt viele Hundebesitzer, wenn der Hund dir entgegenkommt, sagen die ganz oft, der tut nichts, der will nur spielen. Na, mein Schwager wurde als Kind in so einer Situation vom Hund in die Backe gebissen. Ich wurde auch mal von einem Dackel in die Wade gebissen. Von einem Dackel. Ich habe gedacht, hätte er nicht einen anderen Hund wenigstens schicken können? Aber ein Dackel, ey. Naja, egal. Aber ihr kennt diesen Ausdruck, die tun nichts, die wollen nur spielen. Und streng genommen sind Sorgen, Ängste und Zweifel nichts anderes. Die tun erstmal nichts. Wir haben Sorge vor etwas und könnten uns dann noch entscheiden, ob wir diese Sorge zulassen oder nicht. Wir haben Angst vor etwas, können uns immer noch entscheiden, ob wir diese Angst unser Leben bestimmen lassen oder nicht. Die tun erstmal nichts, aber je länger wir ihnen zulassen, dass sie etwas tun, tun sie dann doch etwas, nämlich sehr viel. Sie nehmen uns gefangen. Sie treiben uns so um, dass unser Leben sich hier nur noch darum dreht. Und David schreibt es folgendermaßen, und ich bitte euch, das jetzt nicht nur auf diese menschlichen Feinde zu beziehen, sondern auch eben auf Sorge, Ängste, Zweifel, all diese finsteren Gedanken, die uns so umtreiben, über die schreibt David Folgendes. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Wenn wir diese Worte, die David gebraucht, anschauen in der hebräischen Sprache, dann sind es die äußersten Begriffe, die gebraucht werden, um jemanden niederzudrücken, um jemanden umzubringen, um jemandem, der auf dem Boden liegt, nochmal nachzutreten. Und es ist vom Totenreich die Rede. David beschreibt diese Feinde, die sein Leben in Finsternis legen, als etwas absolut Krasses. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten. Mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Erstmal machen die nichts. Aber wenn wir ihnen Raum geben, dann fangen sie an, in uns zu nagen und uns umzutreiben und schlaflose Nächte zu bereiten, uns Herzklopfen zu bereiten. Wenn wir daran denken, kriegt man so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Und all diese Dinge legen sich um uns wie so eine Schlinge oder wie eine Dunkelheit, die unser Leben vielleicht nicht in Gänze, aber zumindest teilweise für den Moment, für einen Tag, für ein Gespräch, was vor dir liegt oder was auch immer, in Dunkelheit legen. Und an der Seele Schaden zu nehmen, ist nicht so leicht therapierbar wie eine verwelkte Blume. Die schmeiße ich nämlich weg und kaufe eine neue. Ja, also da ist nicht mehr viel zu machen. Es sei denn, hier sitzen ein paar grüne Daumen. Aber irgendwann ist sie wirklich kaputt. Was mache ich? Also gut, entweder ich schmeiße sie halt nur weg oder wenn ich nett bin, schmeiße ich sie weg und kaufe eine neue. Gleicher Blumentopf und tue so, als wäre nichts gewesen. Geht mit unserer Seele nicht. Wir haben eine Seele und die ist unsterblich. Wir haben eine Seele und die ist unsterblich. Die kann ich nicht wegschmeißen und mir eine neue holen. Das funktioniert nicht. Bei der Blume, okay. Aber nicht bei unserer Seele. Und deswegen bin ich so froh, dass David nicht stehen bleibt und das quasi ein Depri-Psalm ist oder so, 143, sondern dass er uns eine Siegesstrategie an die Hand gibt. Und ich sage deswegen Strategie, weil es sind streng genommen drei Dinge, die er uns an die Hand gibt. Und die möchte ich mit euch anschauen. Nochmal, nicht, weil wir dann all diese finsteren Gedanken, diese Schwere, die unsere Seele oft belegt, ein für alle Mal zur Seite. Nein, ich glaube, wir sollten uns das nicht anmaßen. Ich glaube aber, dass Gottes Wort Kraft hat, unser Leben zu verändern und uns in solchen Momenten Kraft gibt. Und wir die Hunde, die da kommen und nur spielen wollen, zumindest ein bisschen von uns wegscheuchen können. David schreibt, ich denke an die früheren Zeiten. Ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Diese drei Verse, die David hier schreibt, bringen die Strategie. Die erste Strategie ist das gleiche von letzten Sonntag. Wenn ihr da wart, ich frage jetzt nicht, wer da war und wer nicht da war, wenn ihr da wart, dann wisst ihr, dass ich ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen habe, hört euch den Podcast nochmal an. David schreibt auch hier in Psalm 143, ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Und dieses Sinnen ist exakt das gleiche Wort wieder wie letzte Woche in Psalm 1. Dieses Sinnen kommt aus der, nicht aus der Tiersprache, aber aus der Sprache, in der es um Tiere geht, und meint das Gurren und Knurren. Und zwar das Gurren einer Taube, wenn sie Futter sucht, und das Knurren eines Löwen, wenn er seine Beute verschlingt. Ich habe es dann genannt, ein sehnsuchtsvolles Suchen und ein dankbares Verschlingen. Wieder schreibt oder lesen wir in den Psalmen davon, dass das Sinnen über das Wort Gottes wie ein sehnsuchtsvolles Suchen ist und ein dankbares Verschlingen, wenn wir in Gottes Wort lesen. Der erste Teil der Strategie ist, nachzusinnen über Gottes Wort, es zu suchen und es dankbar zu verschlingen. Ich habe heute Morgen eine Predigt gehört und ich fand diesen Gedanken brillant, den will ich euch sofort mitgeben, vom ISF München, Tobi Teichen, hat gepredigt, ist schon ein bisschen älter, die Predigt, und er sagte, wir hängen oft an Fragen, die wir nicht verstehen, an im Glauben oder an Bibelstellen, und er erzählte dann, dass ein ganzer Hauskreisabend darüber gehen kann, über eine Frage, die einer hat und sagt, ich verstehe das nicht, und alle reden nur darüber. Und er sagt, das ist wie beim Puzzeln. Wenn du puzzelst, dann gibt es manchmal diese Teile, die einfach nirgends passen. Was machst du mit denen? Die legst du erstmal zur Seite. Und ich fand diesen Gedanken brillant, dass er sagt, mach's doch im Glauben genauso, im Wort Gottes. Die Dinge, die du nicht verstehst, verdränge sie nicht. Also sag nicht, okay, jo, wird schon irgendwie, ich muss halt Christ sein und Ja und Amen sagen. Nein, aber leg sie mal zur Seite und widme dich dem, was du verstehst. Und vielleicht wird das Puzzle nach und nach größer und dieses eine Teil findet wieder seinen Platz. Ich fand diesen Gedanken brillant und deswegen wollte ich ihn euch heute gleich weitergeben, weil genau das drückt dieses Gurren und Knurren aus. Zu suchen, wo ist dieses Puzzleteil, was will Gott mir sagen, und nicht sich aufzuhängen an dem und zu bleiben und zu stocken, was ich nicht verstehe, sondern an dem, was ich verstehe. Und dann bin ich dankbar für das, was Gott mir sagt. Jetzt steht aber in diesem Psalm 143, manche haben es vielleicht schon gelesen, ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Da steht gar nicht Wort Gottes. Da steht Gottes Taten. Und ich finde das faszinierend, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn du mit Jesus lebst, hat Gott in deinem Leben schon ganz viel getan. Das Problem ist, wir erkennen das oft nicht. Oder wir wollen es nicht erkennen, oder wir vergessen es schon wieder. Was auch immer dir hilft, sorg dafür, dass du nicht vergisst, was Gott in deinem Leben getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und deswegen sagt David, sinne auch über die Taten nach, die Gott in deinem Leben getan hat. Nach dem Motto, wenn Gott das einmal kann, dann kann er es auch zweimal. Wenn Gott mir schon einmal geholfen hat, dann wird er mir wieder helfen. Und wenn du sagst, in meinem Leben hat Gott noch nie was gemacht, dann sage ich, nimm dir mal Zeit und guck mal genauer hin. Okay, zur Not aber nimm die Bibel in die Hand und guck, was Gott ganz allgemein tut. Und du wirst jede Menge finden. Gurren und Knurren, letzte Woche. Und das Wort Gottes, ich sage das deswegen, dass du auch, also ich nehme das Sinnen über die Bibel nochmal mit rein und nicht nur über die Taten, damit es nicht bei so einem Chaka, wir schaffen das schon, positiv denken, Event bleibt, sondern das Wort Gottes hat Kraft und es hat Macht, dein Leben zu verändern. Im Hebräerbrief heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, dass das Wort Gottes Seele und Geist scheidet? Ich möchte es euch versuchen zu erklären, und zwar andersrum. Wenn das Wort Gottes einfach unsere Seele von jetzt auf nachher wieder gut tun würde, dann müssten wir es verschreiben. Dann müsste man es als Therapie anwenden. Dann müssten Ärzte sagen, vergiss es mit den Pillen, lies einfach die Bibel. Funktioniert aber nicht. Warum? Weil nur Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind, die Bibel als Wort Gottes verstehen. Für andere ist es vielleicht ein nettes Geschichtsbuch, viele verschiedene Literaturgattungen sind drin, für manche ist es auch ein verstaubtes altes Buch, was man nicht versteht, was auch immer. Aber Zu Gottes Wort wird es für dich dort, wo du es mit dem Heiligen Geist liest. Und deswegen trennt Gottes Wort Seele und Geist. Und glaub mir, es gab in meinem Leben schon genug Momente, da habe ich in der Bibel gelesen und mir ging es nicht gut. Ich habe auch diese Zweifel, Ängste, Nöte, Schwere gespürt. Und dann muss das Wort Gottes erstmal in mir wie so eine Trennung vornehmen und sagen, okay, schieben wir mal zur Seite und jetzt spreche ich durch Gottes Wort zu deinem Geist. Dort, wo du eine Beziehung zu Gott hast. Und deswegen können wir das Wort Gottes nicht verschreibungspflichtig machen, weil es nur für die eine Kraft entwickelt und dieses zweischneidige Schwert ist, die es durch den Geist und nicht nur mit der Seele lesen. Strategie 1, Gurren und Knurren. Strategie 2 ist Vers 6. Die Hände heben, die Hände ausstrecken, die Hände ausbreiten. Davon ist in Vers 6 die Rede. Und wer seine Hände ausbreitet, der zeigt zweierlei. Erhobene Hände bedeuten Hingabe und Sieg. Der KSC ist Tabellenführer. Ich habe gestern auf Facebook gepostet, bitte die Saison jetzt abpfeifen. Ja, vorbei, aus. Dann ist der KSC, hat einen Durchmarsch geschafft, ist in Liga 1. Ja, beim Fußball halten wir die Hände hoch und heben die Hände, egal ob als Spieler oder als Fan im Fanblock, wenn unsere Mannschaft gewinnt oder wenn sie ein Tor schießt. Gestern, alle Dortmund-Fans, nein, sagen wir so, ganz Deutschland, außer die Bayern-Fans, haben gestern dreimal die Hände gehoben, zweimal bei den Toren und dann beim Schlusspfiff, als Dortmund 2-0 gegen Bayern gewonnen hat. So. Wir heben unsere Hände als Zeichen des Sieges, aber auch als Zeichen der Hingabe, nämlich dann, wenn es heißt, Hände hoch. Dann heben wir die Hände als Zeichen der Hingabe, der Aufgabe, der Kapitulation. Psalm 143, Vers 6, ich hebe meine Hände zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Meine Seele dürstet nach dir, Gott, wie ein dürres Land, das Regen braucht. Ich hebe meine Hände auf. Jetzt fragt ihr euch, was soll dieses komische Bild da nehmen? Das ist meine Taufurkunde. Das ist nämlich mein Taufvers. Ich habe schon mal gesagt, glaube ich, ich habe jahrelang gedacht, mein Taufvers wäre Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, weil ein Hirte drauf ist. Ohne Witz. Die Urkunde habe ich schon lange, aber ich habe es nämlich mal in dem Pflegeheim-Gottesdienst dann gesagt, entdeckt, nein, oh, mein Taufvers ist ein ganz anderer. Das ist mein Taufvers. Ich hebe meine Hände auf zu dir, sorry für den Fehler, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Ich hebe meine Hände auf zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Die Hände zu heben heißt Hingabe und Sieg. Ich habe nicht immer die Macht, die Dinge zu kontrollieren, aber ich habe immer die Macht, mich Gott hinzugeben. Die habe ich immer. Egal, welche Seelenfeinde in meinem Leben gerade wieder eine Rolle spielen, da vor allem spüre ich, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Aber was ich immer kann, ist, mich Gott auszuliefern. Meine Hände auszustrecken und mich auszuliefern und zu sagen, da bin ich Gott. Vielleicht fragst du dich manchmal oder wünschst es dir, das zu tun, zum Beispiel auch im Lobpreis. Die Hände zu heben. Ich sage dir eins, es ist nichts Komisches, die Hände zu heben. Ich habe keine statistischen Zahlen. Ich glaube aber, dass in der Bibel öfters vom Hände heben als vom Hände falten die Rede ist. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob Hände falten überhaupt vorkommt. Nichts gegen das Hände falten. Es hat ja auch eine tolle Bedeutung. Es bedeutet eigentlich zweierlei. Einmal, ich bin wie ein Gebundener, ein Sklave Christi. Und wenn ich meine Hände falte, tue ich nichts anderes als beten. Ich kann mit meinen Händen nichts schaffen. Also gut, ich könnte einem noch einen Schwinger verpassen, aber das ist ja kein frommer Gedanke beim Beten. Also ich kann nichts tun mit gefalteten Händen. Ich möchte das nicht abwerten. Ich mache dir Mut, wenn du den Drang verspürst, auch mal die Hände zu heben beim Lobpreis, auch nachher, dann tu es. Es ist nichts Komisches. Im Gegenteil, es bedeutet Hingabe und Sieg. Ich weiß noch, mein erster Moment, als ich das mal im Lobpreis getan habe, nach meiner Bekehrung war im Studium, bei einem Worship-Konzert von Michael W. Smith in Karlsruhe. Vielleicht kennen den alten Knochen noch manche von euch. Das war mein Moment, wo ich gemerkt habe, mir tut es gut. Ich mache es nicht zum Gesetz, wenn dir das nicht gut tut, lass es. Ich ermutige dich nur, falls du manchmal so den Drang hattest, das zu tun und gedacht hast, ist komisch. Nein, ist nicht komisch. Weil Psalm 143, 6, ich hebe meine Hände auf, ich strecke meine Hände aus, ich breite meine Hände aus nach dir. Und das bedeutet Hingabe und Sieg. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, da macht es jemand. Da macht es jemand, dass er seine Hände ausstreckt. Warum? Weil er weiß, dass Jesus mich heilen kann. Diese Geschichte ist abgefahren, weil Jesus danach sagt, irgendwie ist Kraft von mir ausgegangen. Da war eine Frau, die hat Jesus, die kam nicht so wirklich an ihn ran. Matthäus, könnt ihr es nachlesen, Kapitel 14. Steht dann später auch noch, dass viele nur den Saum seines Gewandes berühren wollten, ihre Hände ausgestreckt haben zu ihm hin und geheilt wurden. Mehr wollten sie nicht. Warum? Weil in Malachi 3, Vers 20 steht, dass uns die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird und wir Heil unter seinen Flügeln finden. Ich habe schon oft gesagt, Sonne der Gerechtigkeit ist ein Bild des Alten Testamentes für den Messias. Und der Saum des Gewandes, Kanaf, Hebräisch, ist der Flügel. Im letzten Buch des Alten Testamentes, in Malachi 3, Vers 20, heißt es übersetzt, ihr werdet Heil finden am Saum des Messias. Und weil die Juden damals sehr gläubige Menschen waren, bis heute, damals in der Kultur besonders, wussten sie, dass wenn ich den Saum des Messias-Gewandes berühre, bin ich heil. War übrigens auch ein Bekenntnis der Menschen, ich glaube, Jesus, du bist der Messias. Wenn sie das getan haben. Sie haben ihre Hände ausgestreckt, sie haben sie ausgebreitet, emporgereckt. Ich mache das auch daheim, wenn ich alleine bin. Beim Beten oder beim Lobpreis hören im Büro, wenn Jane und Beate noch nicht da sind oder nicht mehr da sind, dann geht die Musik aber ganz laut und dann hebe ich meine Hände auch auf. Ich sage euch das nicht, weil ich cool bin. Nein, ich ermutige dich nur, das zu tun, wenn es dir entspricht, wenn du sagst, ich möchte mich Gott ausstrecken. Zweite Siegesstrategie. Ausgebreitete Hände heißt Hingabe und Sieg. Du hast nicht immer die Macht, die Dinge zu kontrollieren. Du hast aber immer die Macht, dich Gott hinzugeben und dich nach ihm auszustrecken. Und die dritte Siegesstrategie ist das Lied, was wir vor der Predigt gehört haben. Amazing Grace, Vers 8. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Auf dieser Grafik seht ihr ein Zitat von Tim Keller. Manche kennen ihn vielleicht, begnadeter Theologe, Pastor im Ruhestand, war in New York. Und er schreibt über Gnade, viel schuldiger als gedacht, aber viel geliebter als erwartet. Das müsst ihr euch, fotografiert es alle ab, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Viel schuldiger als gedacht, aber viel geliebter als erwartet. Selbst wenn du sagst, ich bin der schlimmste Sünder, sagt Gott, ne, du bist noch viel schlimmer. Das ist der erste Teil der Gnade, den vergessen wir manchmal. Der zweite Teil der Gnade ist aber, wenn wir wie bei einem verlorenen Sohn denken, boah, wenn ich wenigstens Tagelöhner bei meinem Vater sein könnte und sein Vater kommt, rennt ihm entgegen, umarmt ihn und knutscht ihn und sagt, mein Sohn, wir sind noch viel geliebter. Also die Pole gehen sozusagen noch weiter auseinander. Was tust du, um diese Gnade zu hören? Um zu hören, ja, du bist schlecht. Und zwar noch schlechter, als du denkst. Selbst wenn du ganz schlecht von dir denkst. Aber das Schöne ist, du bist noch viel geliebter, als du es dir jemals vorstellen und erwarten könntest. Wie startest du denn in deinen Tag? David sagt, lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Wir hören den ganzen Tag über unheilvolle Worte. Wir hören den ganzen Tag über gnadenlose Worte. Wir hören den ganzen Tag über Worte und Nachrichten, die uns nicht gut tun. Manche starten damit schon morgens in den Tag, indem sie als erstes ihr Smartphone angucken, WhatsApp lesen oder die Nachrichten angucken und dann Fernseher anmachen oder das Radio anmachen. Keine Ahnung was. Mag ja alles gut und schön sein. Aber wie wäre es, wenn das Erste, was wir morgens hören, Gottes Gnade ist? Wenn wir morgens, bevor wir in den Tag gehen und mag er noch so wie ein Berg vor uns stehen, hören, hey, du bist zwar noch schlechter, als du gedacht hast, aber du bist noch viel geliebter, als du es jemals erwarten würdest und jetzt geh in den Tag. Oder du machst einen Break am Vormittag oder Mittag, wann auch immer, aber nutz diese Zeit, um zu gurren und zu knurren, vor allem Worte der Gnade. Und ich glaube, es würde unser Leben komplett verändern, Wenn wir das einüben würden, ich rede von wir, weil ich mich damit reinnehme, wenn wir jeden Tag, Tag für Tag so aufstehen würden und als erstes Gottes Gnade über uns hören. Amazing Grace. Jeden Morgen aufs Neue. Und schau, dann verschwinden diese Seelenfeinde nicht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, mir geht es nicht darum zu sagen, 1, 2, 3 und sie sind in die Flucht geschlagen. Nein. Aber ich bin davon überzeugt und es könnte gut sein, dass sie auch eingenordet und eingeordnet werden. Wenn du erstmal die Größe Gottes dir vor Augen malst und dann an die anderen Dinge denkst. Deswegen diese drei Punkte der Siegesstrategie, die David uns gibt. Das erste, nachzusinnen, zu gurren und zu knurren über das, was Gott in deinem Leben getan hat und über seinem Wort. Das zweite, die Hände auszustrecken als Zeichen der Hingabe und des Sieges. Wir sind als Christen keine Verlierer. Ich habe euch meinen Taufspruch mitgebracht, mein Konfirmationsvers habe ich auch schon oft gesagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ausgestreckte Hände sind Zeichen der Hingabe und des Sieges. Und das Letzte ist, die Gnade zu hören. Egal, wie du es machst, Podcast, lesen, vorlesen lassen, Smartphone-App, dafür darfst du das Smartphone dann als erstes anmachen am Morgen. Egal, wie du es machst, aber mach's. Damit diese Seelenfeinde zu Zwergen werden, weil wir an einen großen Gott glauben. Und den wollen wir jetzt mit Liedern auch anbeten. Wenn ihr wollt, steht dazu auf, fühlt euch aber auch frei, sitzen zu bleiben.
Dann schenkt sie, bringt Freiheit.